Bewegtes Lernen. Ja, wir bringen Bewegung ins Lernen. Das hier ist kein bräsiges Bildungskolleg, sondern eine bunte Sendung über Lernen in Bewegung. Nicht nur körperlich, auch mental, also zwischen den Ohren. Es geht nicht um Vormachen, Nachmachen, Maul halten, sondern um sinnliches Lernen. Mit Emotionen, mit intensivem Erleben. Jeden fünften Mittwoch hier bei LoRa München 92.4.
Herzlich willkommen zur Sendung Bewegtes Lernen. Heute blicken wir zurück auf drei Stadtführungen, die wir seit nunmehr 5 Jahren, als wir mit unserer ersten Sendung starteten, unternommen haben. Im heißen Sommer 2018 strummerten wir durchs Münchner Westend. Wir begleiteten Florian Kraus, dem damals stellvertretenden Vorsitzenden des Bezirksausschusses der Schwanthaler Höhe und heute designierten Leiter des Referats Bildung und Sport. In Kürze ist er also Chef von 15.000 MitarbeiterInnen, ausgestattet mit einem Etat von 1,5 Milliarden Euro. Aus dem Bezirksausschuss direkt zu einem der wichtigsten Posten, die die Stadt zu vergeben hat. Wir wünschen an dieser Stelle ein gutes Händchen für diesen anspruchsvollen Job. Unser Treffpunkt damals war die Schnecke, ein Kunstwerk, das perfekt zum gegenüberliegenden Verkehrsmuseum passt und mutige Kinder und Jugendliche immer wieder zum Bouldern animiert.
Es war ja schon was ganz Neues fürs Westend, dass der Bavaria Park geöffnet worden ist, also zum Westend hin. Das ist ja nicht immer so gewesen.
Ja, ich kenne ihn leider nur geöffnet, weil ich erst 2010 ins Westend gezogen bin. Dass der früher Teil des Messegeländes war und eingezäunt ist, ist eigentlich richtig schade, vor allem, weil der Bavaria Park ja mit eine grüne Lunge im Westend ist und das Westend braucht Plätze, wo man sich einfach aufhalten kann und ein bisschen die Natur genießen kann. Und deshalb ist der Bavaria Park ganz wichtig und für die Öffentlichkeit wahnsinnig wichtig.
Wie steht der Bavaria Park bzw. wie steht das Westend eigentlich da im Vergleich zu anderen Stadtvierteln? Heißt ja immer wahnsinnig verdichtet, unheimlich viele Menschen auf knappem Raum. Aber es gibt ja sowas wie eine grüne Lunge, wie Sie gerade sagen. Also wie sieht man das im Vergleich zu anderen Stadtvierteln?
Das Westend ist das zweitdichtest bebauteste Stadtviertel in München. Ich glaube, Schwabing-West ist noch ein bisschen dichter bebaut. Aber die haben natürlich mit dem Luitpoldpark auch eine sehr große Grünfläche. Und deshalb ist es da nochmal ein bisschen anders. Im Westen gibt es halt wirklich auch in den Straßen relativ wenig Bäume. Wenn man sich die Schwanthaler Straße im Westen anschaut, da gibt es keinen einzigen Baum. Und deshalb ist es halt wichtig, dass es einfach ein bisschen Grün gibt.
Die große Wiese ist jetzt ziemlich leer, aber das liegt also wirklich an der Mittagshitze. Vormittags ist da viel los mit Fußballern, auch unter der Woche mit Yoga-Gruppen, mit spielenden Kindern. Jetzt sind wir so im Schatten eingetaucht. Was würden Sie sich denn als stellvertretender Vorsitzender vom Bezirksausschuss, Schwanthaler Höhe heißt es offiziell, so wünschen, was sich jetzt auch an Bewegungsangeboten noch verbessern könnte?
Also es sollte halt auf jeden Fall für alle Altersgruppen Angebote geben und da berichten immer Eltern von älteren Kindern bzw. jungen Jugendlichen, dass es halt so für die Altersklasse 8 bis 12 relativ wenig Angebote gibt und da wäre es wichtig, dass es hier nochmal mehr Angebote gibt, dass die halt nicht in den Wohnungen sich langweilen oder vor Handy und Computer versauern, sondern rauskommen und sich auch bewegen können.
Mir fällt ja auf, als jemand, der jetzt seit knapp 35 Jahren im Westend lebt, dass man auf den Straßen sehr wenig Kinder und Jugendliche fahrradfahrend sieht. An was wird es wohl liegen?
Ich glaube, dass es an dem zunehmenden Verkehr liegt und dass es halt ein Risiko ist, wenn Kinder am Bürgersteig fahren und dann ständig aufpassen müssen, wenn sie über die Straße fahren und deshalb die meisten Eltern zurückhaltend sind, dass sie die Kinder im unmittelbaren Stadtviertel fahren lassen, sondern dann eher auf den Messeplatz ausweichen oder auf den Schneckenplatz oder hinten auf den Bahndeckel ausweichen.
Es gibt ja eine Fahrradstraße oder mehrere Fahrradstraßen auch im Westend, wie zum Beispiel die Gullierstraße, wo aber jetzt ja gerade bei Bürgerversammlungen immer wieder geklagt wird, dass da doch schnell gefahren wird, also auch wenn es eine Fahrradstraße ist.
Na, wenn sich die Stadtverwaltung dazu durchringen könnte, dass das eine echte Fahrradstraße wird, könnte man den motorisierten Verkehr natürlich weiter reduzieren. Ich war vor ein paar Monaten in Berlin und war ganz überrascht, als ich mit dem Auto plötzlich in der echten Fahrradstraße war, wo der motorisierte Verkehr gar nicht zugelassen war, weil ich sowas aus München gar nicht kannte. Wenn man das hier auch einführen würde, dann wird sicher weniger Autoverkehr in den Fahrradstraßen sein. Ja, wir haben hier die klassischen Nutzerkonflikte in einem eng bebauten Stadtviertel. Als Fußgänger ist es ja hier so, dass die Bürgersteige schon relativ stark zugeparkt sind. Als Fahrradfahrer in den Einbahnstraßen, dass die Autos auch auf den Bürgersteigen parken und dadurch, wenn man als Fahrradfahrer gegen die Einbahnstraße fährt, zu riskanten Ausweichmanövern gezwungen wird. Da wäre es eigentlich ganz sinnvoll, wenn man die einzelnen Verkehre ein bisschen trennt und also die Fahrradstraßen fördert, vielleicht sogar mal über eine Fußgängerzone nachdenkt und den Autoverkehr halt so gut es geht aus dem Viertel rausbringt.
Sie hören Lora München auf der 92.4 und wir sind hier beim Stadtteilspaziergang durch das Westend in der Sendung Bewegtes Lernen zusammen mit dem stellvertretenden Vorsitzenden des Bezirksausschusses Westend, Florian Kraus von Bündnis 90 Die Grüne. So, jetzt sind wir in der Ganghofer Straße und zwar an der IG Feuerwache, wo also auch Bund kickt gut die Zentrale hat. Und ein einsamer Fußballer ist unterwegs. Bolzplatz. Es gibt ja mehrere Bolzplätze im Westend.
Also mir fallen spontan mindestens zwei ein. Der hier, vor dem wir stehen, und der am Georg-Freundorfer Platz. Beim dritten bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Jedenfalls kann, glaube ich, bei der Katzmeier-Wiesen noch die Anlage der Schule teilweise mitbenutzt werden. Und das ist zwar kein Bolzplatz im engeren Sinne, aber jedenfalls eine Möglichkeit, sich auszutoben.
Genau, und dann gibt es beim Internationalen Jugendzentrum in der Westendstraße gibt's auch noch einen Bolzplatz. So, inzwischen sind wir am Freundorfer Platz angelangt. U-Bahn-Haltestelle, hier die Theresie, KPMG. Also hier ist einiges gewachsen die letzten 10 bis 15 Jahre. KPMG, das ist so eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, eine richtig große. Und hier sieht man dann auch vor allen Dingen am Donnerstag, wenn Markt ist, wie sich die Bewohner des Viertels mischen mit den Pinguinen, die dann in den schwarzen Anzügen hier dann auch die Thüringer Wurst genießen. Wir haben hier auf der einen Seite jetzt südlich eine offene Fläche mit Bänken und Rasen.
Wir hatten da vor circa 1 bis 2 Jahren mal einen Besuch im Bezirksausschuss, wo jemand hier einen Kiosk betreiben wollte, was wir begrüßt haben, weil ja von Seiten der Bürgerinnen und Bürger immer auch die Forderung nach Toiletten hier vorgebracht worden ist, was man schön hätte kombinieren können. Leider hat sich das von Seiten der Stadt zerschlagen. Man hat gesagt, das befindet sich im Sperrengeschoss ein Kiosk und der sei hier heroben nicht erforderlich. Das finde ich schade, weil der Platz dadurch sicher noch mehr belebt worden wäre und noch einer schöneren Gemeinschaftsnutzung zugeführt worden wäre.
Es geht ja hier bei unserer Sendung Bewegtes Lernen nicht nur um Bewegungsangebote für Kinder und Jugendliche, sondern auch für Erwachsene. Und da haben wir jetzt hier eine Sommerstockbahn, also sowas wie Eisdockschießen, aber jetzt eben im Sommer oder im Frühjahr oder im Herbst auf Teer oder auf Beton. Aber scheint wohl nicht richtig angenommen zu werden.
Also ich habe es hier noch nie erlebt, dass irgendjemand Sommerstock geschossen, oder das heißt eigentlich Eisstockschießen, also soll ich einfach mal Sommerstockschießen gemacht hat. Ich glaube, dass es besser gewesen wäre, wenn man hier so Boule-Plätze oder Boccia-Plätze gemacht hätte, weil da hätten wahrscheinlich sich noch mehr da beschäftigen können. So liegt es ein bisschen brach in der Ecke.
Ich denke an den Hofgarten, wo also jetzt wirklich dann so die Bowl-Spieler dann unterwegs sind, was ja wirklich dann auch so eine coole Sportart ist für, ich sag mal, alle Generationen. Aber da bräuchte man dann den anderen Belag.
Genau, deshalb ist das hier leider ja brachliegend, weil so eine Sommerstockbahn wegen des Asphalt- oder Teerbelags nur für Sommerstockschießen möglich ist. Hin und wieder spielen zwar Kinder drauf, aber schöner wäre es, wenn man halt da mehr Nutzungsarten verbinden könnte.
Und jetzt sind wir hier an dem nächsten Bolzplatz, der gut eingezäunt ist. Liegt jetzt schon eigentlich mitten im Wohngebiet, aber doch ein bisschen entfernt von den nächsten Häusern. Gab es da irgendwie mal Lärmprobleme?
Am Georg-Freundorfer Platz gab es ja mal massive Lärmprobleme, vor allem von Skatern. Die sind ja inzwischen auch leider verbannt worden. Da hat sich ja der Bezirksausschuss stark dafür eingesetzt, dass die hier bleiben können, weil auch die ja, eine Stätte haben sollen, wo sie halt ihre Skater-Tricks und Artistiken aufführen können sollen.
Jetzt sind wir hier bei so einem großen Klettergerüst.
Ja, es ist ein großes Klettergerüst. Der ganze Platz hat ja kurz nach der Erbauung auch einen Preis bekommen als einer der schönsten Spielplätze Deutschlands. Und gerade hier der Kletterteil, der jedenfalls in unserer Kindergarteneinrichtung Affenspielplatz heißt, wohl wegen der ganzen Stämme, ist hier für die Kinder und Jugendlichen natürlich der Hit im Viertel.
Und es ist wirklich dann auch schön zu sehen, wenn dann irgendwelche coolen Mädels und Jungs dann auch wirklich auf, ich sag mal, 7-8 Meter Höhe auf die Stämme und auf Podeste hochklettern, wo es einem wirklich dann schon fast schwindelig wird. Also es ist dann auch ein Zeichen, dass es so schlecht mit der Fitness von Kindern und Jugendlichen gar nicht bestellt sein kann.
Ja, wenn das wahrscheinlich der Architekt sehen wird, wird sie den Magen umdrehen, weil das wahrscheinlich nicht ganz den Sicherheitsvorkehrungen entspricht. Aber ich glaube, man muss da auch manchmal halt die beide Augen zudrücken und darauf vertrauen, dass die Kids das machen, was sie können. Und wenn sie dann ein bisschen ins Schlingern geraten, werden sie durch den Sand, der unten ist, auch wieder gut gedämpft. Und mir ist es jedenfalls nicht bekannt, dass es hier zu größeren Unfällen gekommen ist.
So, und jetzt sind wir angelangt am Golierpark. Ja, Spielplatz, nicht so aufwendig wie am Freundorfer Platz. Aber durch die Presse ist ja gegangen, dass da hier noch andere Dinge geplant sind. Herr Krause.
Genau, wir haben vom Bezirksausschuss eine Forderung vom Kinder- und Jugendrat aufgenommen, die im Stadtviertel einen Wasserspielplatz gerne hätten. Und da hat die Verwaltung jetzt den Spielplatz am Golierplatz vorgeschlagen, weil da bei einigen Steinen schon ein Wasseranschluss liegen soll, den man wieder reaktivieren könnte und da dann auch so eine kleine Form des Wasserspielplatzes machen kann. Wird sicher nicht so groß werden wie im Westpark, das wäre utopisch hier sich vorzustellen, aber auf jeden Fall wäre die Möglichkeit wieder mit Wasser zu spielen, wie es ja am Freundorfer Platz ein bisschen geht, am Bahndeckel und teilweise an anderen Spielplätzen auch.
Okay, muss man sich so vorstellen, dass es so einfach dann so kleine Sprinkleranlage da ist, die dann irgendwie so eine Betonfläche bespritzt oder wie ist das?
Es gibt da noch keine genauere Planung, weil wir uns vom Bezirksausschuss jetzt erstmals für den Golierplatz als Ort für so eine Wasserspielplatzaktivität ausgesprochen haben. Da wird jetzt der Gartenbau sich überlegen, wie man das am besten umsetzen kann und dann in den nächsten Monaten wahrscheinlich irgendwann mal Pläne vorlegen.
Es gibt ja im Westend keine Sportvereine, aber gibt es dann irgendwelche Initiativen, die da nochmal unterwegs sind, also auch wo Erwachsene eine Rolle spielen?
Ja, mir wird da Westend United einfallen. Da treffen sich ganz regelmäßig Väter mit ihren Kindern und spielen ein bisschen Fußball. Jetzt unabhängig von einem Ligastress oder einem Vereinsstress, sondern einfach nur aus Spaß an der Freude, damit man auch an der vernünftigen Stelle mal mit den Kids Fußball spielen kann.
So, dann sind wir am Ende von unserem Spaziergang und ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich Zeit genommen haben, Herr Kraus.
Vielen Dank, hat mir viel Spaß gemacht.
Das war unser Spaziergang durch das Münchner Westend. Wir begleiteten Florian Kraus, designierter Leiter des Referats Bildung und Sport der Stadt München. Im November 2015 waren wir mit dem DGB Bildungswerk auf den Spuren des anderen München unterwegs. Unsere Gesprächspartnerin war die Architekturhistorikerin Dr. Kaya Voss, die auch die Führung leitete.
Frau Dr. Voss, jetzt haben wir gerade die Führung hinter uns. Unter dem Stichwort bewegten Lernen firmiert ja unsere Pilotsendung. Man könnte ja diese Führung auch jetzt virtuell durchführen. Das heißt, man setzt sich in einen Seminarraum und macht den Beamer an oder den Diaprojektor und erzählt dazu. Wäre das nicht eigentlich das Gleiche? Könnte es man nicht irgendwie dann so einfacher machen?
Es ist zumindest eine andere Möglichkeit, so eine Führung zu machen. Das Gleiche würde ich nicht sagen. Es fehlen natürlich die Geräusche, die Gerüche, das Wetter, der Wind, die Blätter, die irgendwie herumwehen und vielleicht auch gerade jetzt im November die Novemberstimmung hier ausdrücken, dieser Führung. Natürlich muss man sich aber auch manchmal behelfen und muss das Ganze im Seminarraum machen. Das ist ganz klar.
Wir waren ja am Dokumentationszentrum, das jetzt im April, glaube ich, in diesem Jahr eröffnet worden ist. Und für die meisten Teilnehmer, ich habe mit einigen schon sprechen können, war es dann doch irgendwie noch neu Und einige waren wohl auch schon drinnen und andere nicht. Sie sind ja Architekturhistorikerin. Wie sehen Sie es denn, wie ist es denn gelungen, jetzt hier an diesem Platz ein Zentrum zu errichten?
Ja, das Zentrum ist am 30. April 2015 eröffnet worden. Ich denke, es ist eine schwierige Geschichte gewesen von der Architektur her. Das ist ganz klar, es ist ein komplizierter Platz. Hier stand früher das Braune Haus oder das Palais Barlow. Und jetzt dort etwas Neues zu bauen, ist für den Architekten ganz klar eine Herausforderung. Ich finde, Sie haben es bravourös gemeistert, indem Sie eben keinerlei Anklänge an diese monumentale, symmetrische, tektonische Architektur der Nationalsozialisten des Paul Ludwig Trost gemacht haben, sondern das Büro aus Berlin, Wetzel Scheel Architekten, die haben eine Skulptur geschaffen. Kein Sockel, kein Dach, nicht monumental, sondern tatsächlich das, was das Gebäude auch in seinem Inneren dann beherbergt, eine Auseinandersetzung mit einem sehr schwierigen Thema und gerade für München einem unendlich wichtigen Thema. Also so eine Art Schlussstein des Königsplatzes ist hier gelungen, aus meiner Sicht.
Die Stadt München hat sich ja wohl ein bisschen schwer getan, also auch mit dem ganzen Andenken. Es ist ja alles ziemlich spät erst passiert. Wenn man sich jetzt anschaut, auch zum Beispiel das ehemalige Wittelsbacher Palais, wo die Landesbank Bayern eben ihr Domizil hat, da war es ja auch so, dass lange Zeit also diese Gedenktafel wohl eher versteckt worden ist. Gibt es da jetzt eine neue Entwicklung, dass also jetzt innerhalb der letzten 5 bis 10 Jahren da die Stadt München eben aktiver mit diesem schlimmen Erbe umgeht?
Also ich denke schon und ich hoffe schon. Ich glaube, da gibt es sehr viele unterschiedliche Ansätze. Sehr wichtig waren sicherlich die Initiativen von Professor Nerdinger, dem heutigen Direktor des NS-Dokumentationszentrums, aber sicherlich auch die Initiativen dieser Stadtrundfahrt, die wir gerade gemacht haben. Aber es tut sich da nicht nur in München was, sondern auch in anderen Städten im Umland. Zum Beispiel, dass dort auch Gedenkstätten, Denkstätten, Begegnungsstätten geschaffen werden. Also ich denke da zum Beispiel an Dachau oder ich denke auch an Wolfratshausen-Waldram, wo gerade mit einer Initiative Bürger fürs Badehaus auch dort ein Andenken oder auch eine Begegnungsstätte zwischen ehemaligen jüdischen DPs, die über die ganze Welt verstreut sind und heute nach Wolfratshausen-Waldram wieder zurückkehren, wichtig wird. Also ich glaube, da ist relativ viel im Umbruch auch in dieser Erinnerungskultur und ein wichtiges Beispiel, ich sage besser spät als nie. Es ist da, wir haben es, wir haben eine wirklich großartige Stätte der Auseinandersetzung und alles andere kann sicherlich auch noch kommen.
Es fällt ja immer ein bisschen auf, dass bei diesen Führungen der Altersdurchschnitt schon eher so 50 plus ist. Aber heute waren auch einige Junge dabei, ja, also was ich dann auch durchaus auch bemerkt habe. In der jetzigen Situation, auch mit Pegida, wir haben also jede Woche Demonstrationen, wir haben einen doch in München vielleicht nicht so starken, aber doch auch ernstzunehmenden Rechtsradikalismus. Wie wichtig ist denn in dieser Zeit auch gerade für die jüngere Generation jetzt auch auf diesen unseligen Teil der Geschichte nochmal zu reflektieren und die auch mitzunehmen?
Das ist selbstverständlich ganz klar, ganz wichtig. Das NS-Doku-Zentrum zielt natürlich auch ganz stark auf Schulklassen und auf die jüngere Klientel. Das ist, denke ich, vieles, was hier auch von Lehrern oder auch im Studium zu leisten sein wird. Es liegt sicherlich daran, dass einfach die Angebote, die für solche Stadtführungen kommen, einfach von einer Klientel wahrgenommen werden, die einfach mehr Zeit hat. Die Jugend muss sich in den Schulen auch organisieren und muss dort eigentlich das nötige Know-how für den Umgang bekommen oder eben selbstverständlich auch im Elternhaus. Und ich merke aber zunehmend, dass bei vielen Führungen, gerade so bei Stadtrundfahrten, auch Leute, sagen wir mal 20 plus, auch schon mit dabei sind. Und das finde ich also sehr schön. Ich freue mich jedes Mal sehr darüber.
Gibt es denn die Möglichkeit, also dass Sie mit Führungen dann auch jetzt erreicht werden können von zum Beispiel Schulklassen, von Jugendverbänden, von Jugendzentren?
Ja, durchaus. Es gibt Schülerprogramme. Wir arbeiten auch mit Schülern zusammen. Und ich würde auch jederzeit für Schüler Führungen machen, habe das auch schon gemacht. Oder ich bin ja im Vorstand des Historischen Vereins Wolfratshausen. Wir haben einen Schülerpreis ausgelobt für Schülerprojekte. Ich denke, da ist noch ein weites Feld. Aber ich glaube, auch da gibt es sehr gute Ansätze und ich bin jederzeit offen, auch für Schulklassen und Studenten und eben auch tatsächlich das dann auch für Kinder auszuarbeiten. Also wäre eine sehr schöne Aufgabe.
Gut, weil wir jetzt schon so live dabei sind, dann haben Sie sicher irgendwo auch eine E-Mail-Adresse oder einen Ansprechpartner, den man jetzt erreichen kann, ohne dass man also jetzt lang bei Radio LoRa im Internet auf der Website nachschauen muss?
Ja, das wäre meine eigene Website, das wäre Architektur sehen lernen und darunter würden Sie mich finden, www.architektur-sehenlernen.de und da haben Sie auch nochmal meinen Ansatz zum bewegten Lernen, eben dieses Sehen lernen, was ich gerne auch möchte, über das Sehen, Verstehen lernen, ob nun im Klassenzimmer oder auch ganz live hier vor Ort. Hauptsache, man schaut bei Architektur und Geschichte genau hin.
Nach der Führung haben wir Teilnehmer befragt. Unter anderem ging es um die sogenannten Ehrentempel am Ostende des Königsplatzes. Diese gehen zurück auf den Hitler-Ludendorff-Putsch im Jahr 1923, wo die bayerische Landespolizei die Nazis zurückschlug und den Marsch auf die Feldherrnhalle damit beendete.
Haben Sie denn irgendwie neue Informationen bekommen jetzt, die Sie vorher noch nicht hatten, zu München mit den ganzen historischen Orten von der Novemberrevolution bis zu den nationalsozialistischen Bauten?
Also ich persönlich hatte schon einige Führungen, immer aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Und ich habe viele der Themen jetzt aus einem anderen Blickwinkel, unter anderem so aus dieser architektonischen Sicht heraus jetzt auch nochmal gesehen, war sehr interessant und auch nochmal anderer Blick auf die Stadt.
Wie ging es Ihnen jetzt mit dieser Führung? Waren da neue Sachen dabei?
Ja, es waren einige neue Sachen dabei. Zum Beispiel, ich wusste das jetzt nicht mit dem Hofbräuhaus, dass da die NSDAP gegründet wurde. Das war für mich neu. Und es gab aber einige Informationen, die ich schon kannte.
Wir waren ja auch am NS-Dokumentationszentrum und es ist ja jetzt im April, wie uns die Frau Dr. Voss gesagt hat, eröffnet worden. Haben Sie vor, da auch mal hinzugehen und sich das Ganze anzuschauen, auch von den ganzen Einrichtungen?
Ja, auf jeden Fall. Ich würde das dann im Rahmen einer Führung machen, weil ich finde, eine Führung gibt immer mehr Informationen. Also das erste Mal würde ich das im Rahmen einer Führung machen.
War es bei Ihnen auch so, dass Sie neue Informationen bekommen haben oder war das meiste schon bekannt?
Ich habe schon einige Führungen gemacht, das meiste war schon bekannt. Was für mich jetzt ganz neu war, war der Ausdruck Münchner Freiheit, dass der wirklich von 07 gekommen ist. Das war für mich jetzt ganz neu.
Wird allerdings, soweit ich jetzt beurteilen kann, etwas überschätzt, dieser Widerstand. Das waren einige Flugblätter, die verteilt worden sind, aber ansonsten ist eigentlich dann auch so der Name Münchner Freiheit ja vielleicht ein bisschen überbewertet. Was sagen Sie denn zu den sogenannten Ehrentempeln? Was sollte man jetzt mit diesen Ehrentempeln machen? Sollte man die wirklich dann überwuchern lassen oder sollte man sie so lassen, wie sie jetzt sind? Oder sollte man sie in irgendeiner Weise mit einer Inschrift versehen? Also was meinen Sie dazu?
Das ist für mich jetzt eine ganz schwierige Frage, weil es natürlich eine sehr sensible Fragestellung ist. Und ich glaube auch, dass die Entscheidungsträger da wirklich ein Problem damit haben, was Sinnvolles und auch historisch Angemessenes aus diesem Thema zu machen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde mir auch schwer tun. Vielleicht kann man mal die Bürger befragen, Ideen sammeln, einen Wettbewerb machen, um dann vielleicht doch eine gute Sache aus dieser historisch beladenen Ecke zu machen. Irgendwas sollte man draus machen.
Im Prinzip kommen wir dann wieder auf die Diskussion über die Stolpersteine. Ja? Also die geht ja wirklich immer wieder durch München und man ist ziemlich gespalten. Und die Frau Knobloch ist ja wirklich eine Nummer auch in der Stadt, die wirklich was zu sagen hat. Wie ist denn Ihre persönliche Meinung zu den Stolpersteinen?
Jemanden ein Andenken oder ein Gedenken zu geben, finde ich immer ganz gut. Die Art und Weise, wie man das tut, ist natürlich dem Auge des Gestalters oder dem Gedanken des Gestalters geschuldet. Da hat sich jemand was Positives dabei gedacht und hat sich dann in der Ausführung auf diese Form des Gedenkens festgelegt. Es hat natürlich schon immer was, wenn man auf ein Denkmal mit den Füßen steigt, und dann hat es natürlich schon auch was Despektierliches. Ich habe da auch ein Problem, wenn ich auf so einen Stein dann drauf trete, fühle ich mich ungut. Vielleicht ist das auch der Gedanke, der viele Leute dann auch da bewegt.
eine Diskussion, ich erinnere mich da so an die 80er, 90er Jahre, da ging es ja um die Gestaltung des Königsplatzes. Da war ja auch die Frage, sollte man diese Aufmarschplatten, sollte man die so erhalten oder sollte man das Ganze begrünen?
Also ich glaube, man kann diese Dinge immer nur subjektiv betrachten. Das kann man nicht objektiv betrachten, weil man kann sowohl was Positives dran finden als was Negatives. Da gibt es kein Nonplusultra.
Im Oktober 2019 ging es dann in die noble Münchner Maxvorstadt, die heute kaum mehr an die dunklen Jahre des Nationalsozialismus erinnert. Höchste Zeit also, hier einen Kontrapunkt zu setzen und die Plätze anzusteuern, an denen sich damals die zentralen Institutionen der Nazis befanden. Bernd Mollenhauer von Schauplatz München führt uns vom Platz der Opfer des Nationalsozialismus entlang der Brienner Straße über den Karolinenplatz bis zum Königsplatz.
Ja, hier sind wir also am Platz der Opfer des Nationalsozialismus. Eigentlich der zentrale Gedenkort in München, sollte man meinen. Allein schon deswegen, weil in München ja bekanntermaßen die Wiege des Nationalsozialismus auch gestanden hat. Aber wenn man sich hier auf dem Platz umschaut, ist davon allerdings nicht so wahnsinnig viel auf den ersten Blick zu erkennen. Also man muss schon einiges Wissen mitbringen. Zum einen haben wir hier also auf dem neu gestalteten Platz, 2014 ist das passiert, haben wir hier zwar eine relativ pauschalierte Gedenkformel im Gedenken an die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft steht hier zwar richtigerweise. Wenn man sich hier umschaut, man findet eben keinen direkten Hinweis auf die eigentlichen Opfer. Das waren natürlich in erster Linie die Juden, entsprechend dem antisemitischen oder der antisemitischen Ausrichtung eben der Nationalsozialisten. Und von den 52 Millionen Kriegstoten, davon haben wir dann nochmal einen Anteil von allein 6 Millionen Juden in Deutschland und in Europa natürlich überall. Also das allein zeigt schon die Wertigkeit, gegen wen diese Politik eigentlich gerichtet war und wer die erklärten Gegner auch waren. Im 25-Punkte-Programm der NSDAP, dem ewigen Parteiprogramm, gibt es allein 5 dezidiert antisemitische Formulierungen. Der Platz selber ist also 2014, also in dem Jahr, als auch das NS-Dokumentationszentrum eröffnet wurde, ist der neu gestaltet worden. Insgesamt hat man ihn sehr viel lichter gemacht. Das heißt also hier insbesondere die Platanen hat man auseinandergezogen, die den Platz so verschattet haben. Der Platz selber ist auch ein bisschen größer geworden. Neu ist jetzt hier dieser Hain mit den Magnolien und neu ist eben auch die Positionierung hier des zentralen Gedenksteins, dieser Granitsäule mit der ewigen Flamme, die ewige Flamme sozusagen hier eingekastelt oder im Gefängnis sitzend, erkennt man also hier ganz deutlich. Diese Säule hat eben vorher auch schon hier gestanden, seit 1985. Die ist geblieben, aber was wir hier feststellen müssen, ist, dass der Platz eigentlich kein angemessener Gedenkort ist und Trost hier vom Verkehr am Oskar-von-Miller-Ring und an der Brienner Straße, also eigentlich nichts, worauf man sich sozusagen sinnenderweise einlassen würde, freiwillig, weil es einfach hier viel zu viel Lärm gibt drumherum. Und es kreuzen hier alle möglichen Fußgänger, Radlfahrer und so weiter und so weiter, was natürlich ihr gutes Recht ist, aber es stört einfach die eigentliche Funktion des Platzes aus meiner Sicht doch ganz erheblich. Platz der Opfer des Nationalsozialismus liegt diagonal sozusagen zum ehemaligen Wittelsbacher Palais. Das ist heute die Bayern-LB. Dieses riesige Trumm kennen natürlich viele, die hier jeden Tag vorbeifahren. Und bis 1944, bis zur endgültigen Zerstörung durch Bomben, ist es hier also das Wittelsbacher Palais gewesen. Das Palais, was 1933 übernommen wird von der politischen Polizei, das war eben vor allen Dingen Heinrich Himmler und Reinhard Heydrich, die beiden hier als die obersten Handlanger sozusagen eingestiegen sind. Und dann wandelt sich also das Wittelsbacher Palais sehr schnell hier zur Schreckenszentrale des Dritten Reiches in München. Das heißt also, alle Leute, die aus politischen Gründen festgenommen wurden, hier zur Erstbefragung eingeliefert. Zum Beispiel auch die Geschwister Scholl 1943, die hier also mehrere Tage und Nächte verhört wurden im Dauerverhör. Und im Keller unten, im Folterkeller ausgebaut mit diversen Erschossenen, die es hier also gegeben hat. Insofern war also jedem eigentlich klar, mitten in der Stadt, sozusagen am Eingang zur vornehmen Maxvorstadt, also hier die Terrorzentrale des Dritten Reiches, aber eben heute bis auf eine relativ kleine Tafel, die einigermaßen verschämt darauf hinweist, gibt es soweit keine weiteren Hinweise. Dankenswerterweise hat allerdings jetzt die Bank selber hier vorne im Eingangsbereich ein Modell aufgebaut und auch Informationen dazu gegeben. Also mittlerweile ist auch hier ein bisschen passiert, aber es ist halt wie an vielen Orten in München, dass man manchmal einfach erstmal schauen muss, wo kriegt man einfach die Infos her. Das ist auf dem Weg für Leute, die unterwegs sind, manchmal ein bisschen schwierig.
Das Vorgängerinstitut, die Bayerische Gemeindebank, die hat ja dann diese Tafel ziemlich verschämt in Rückraum irgendwo, ich sag mal, deponiert, sodass man da damals das gar nicht mitbekommen hat.
Ja.
Es gab wohl einen Neubau von der Bayern LB und dann hat man die Tafel endlich nach vorne gerückt, sodass sie allgemein sichtbar ist.
Also hier am Eingang sozusagen in die Türkenstraße im Schatten einer Säule. Und wir sind jetzt hier am Eingang eben zur Maxvorstadt. Das heißt also, jetzt kommen wir sozusagen in das Zentrum der ehemaligen Verwaltungsstadt, wenn man so will, also in der Hauptstadt der Bewegung mit den vielen Institutionen der Nazis eben hier rund um den Karolin und den Königsplatz.
Gut, dann gehen wir mal ein Stück weiter.
Wir sind jetzt hier in der Brienner Straße, das ist jetzt die Hausnummer 23. Wir stehen vor dem heutigen Oberösterreichhaus. Das ist ursprünglich 1935 eingeweiht als Haus der deutschen Ärzte. Und das ist jetzt aus verschiedenen Gründen eigentlich ganz aufschlussreich, weil dieses Haus zum einen zeigt, dass also Hitler selber und seine Partei mit Arbeitern eigentlich gar nichts am Hut hatten. Deswegen findet man also ihre Anfänger eben auch in der feinen Maxvorstadt und nicht jetzt etwa im Westend. Also alle wichtigen Institutionen befinden sich in der Maxvorstadt und so verhält es sich eben auch mit dem Oberösterreichhaus. Zum einen ist das ein Hinweis, dass also alle akademischen Berufe eigentlich schon sehr früh auf die Ziele der NSDAP eingeschwenkt sind. Das heißt also, es gibt entsprechende Vereinigungen schon lange vor 1939. Das begann mit dem Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbund hier an der Uni und das geht dann eben weiter zu den Ärzten, zu den Lehrern, zu den Medizinern und so weiter. Und die Mediziner sind jetzt für Hitler auch aus einem anderen Grund noch sehr wichtig gewesen, denn er hatte ja von Anfang an das Vorhaben, hier den sogenannten Gnadentod einzuführen, das heißt also die Euthanasie, das heißt also für Kranke und Behinderte, die also nicht zum gesunden Volkskörper gehören sollten, sollten ja also tatsächlich aktiv ausgemerzt, also sprich ermordet werden. Und insofern war es Hitler also auch insbesondere daran gelegen, dass die Ärzte ihm hier entsprechend bei den Maßnahmen dann Hilfestellung leisten und tatsächlich bei der Aktion T4, wie sie dann offiziell genannt wurde, sind ja vor allen Dingen die Ärzte diejenigen, die also dann die Patienten selektieren, damit man sie dann eben vergasen oder sonst wie ermorden kann.
Jetzt geht es ein Stück weiter Richtung Karolinenplatz.
Wir sind jetzt hier in der Brienner Straße Nummer 26. Wir stehen hier vor einem wirklich fürstlichen Stadtpalais, kann man sagen. Im Eingangsbereich befindet sich hier ein rundes Wasserbassin, darüber eine Weltkugel. Das ist also hier das ehemalige königlich-bayerische Hofantiquariat von Jacques Rosenthal gewesen und der ist also derjenige, der unter anderem hier auch die Stabi, die Bayerische Staatsbibliothek, mit Büchern beliefert hat. Ganz wichtiger Mann. Er selber hatte hier in seinem Haus einen Bücherbestand von immerhin 1 Million Exemplare und war insofern also ein ganz, ganz wichtiger Antiquar für das gesamte Geistesleben hier in München. Und er wurde schon 1935, noch vor Beginn der offiziellen Arisierung, 3 Jahre später hier gezwungen, sein Palais zu verkaufen an die Partei. Es wurde Sitz der Deutschen Arbeitsfront. Das war die größte Massenorganisation des Dritten Reiches mit ca. 26 Millionen Mitgliedern immerhin. Und die Einheitsgewerkschaft ist nach der Zerschlagung der freien Gewerkschaften am 2. Mai 1933 hier gegründet worden. Und insbesondere in dem Stadtpalais ist dann die Freizeitabteilung Kraft durch Freude eingezogen. KDF kennen viele. Auch der allererste Volkswagen hieß ja KDF-Wagen. Also es gibt da vielerlei Verbindungen auch zu unserer heutigen Zeit. Hier am Karolinenplatz finden sich heute noch die ganzen wichtigen Parteidienststellen, die im Laufe der Zeit sehr fix eingerichtet wurden. Das erste war eben das Braune Haus, das wurde 1930 hier etabliert in einem ehemaligen Stadtpalais. Und dann rings um den Karolinenplatz vor allen Dingen gab es dann verschiedene wichtige Instanzen der Partei. Wir haben hier als erstes beginnend, das ist die Hausnummer 1. Da ist heute der Sparkassenverband Bayern drin. Das war die Dienststelle von Hans Frank. Das war der Reichsrechtswahrer. Ein kompliziertes Wort auszusprechen. Hans Frank, bekannt geworden später als der Gouverneur über den besetzten Teil Polens. Der hatte hier also seine dienstlichen Anfänge, gehörte aber schon seit 1923 zur Partei. Dann folgt als nächstes ein helleres Gebäude. Das war die NS-Frauenschaft. Auch das eine ganz große Massenorganisation mit insgesamt 4 Millionen Mitgliedern. Immerhin, die Frauen sollten ja eben Abschied nehmen von der Emanzipation der Weimarer Republik. Das heißt also raus aus den Berufen, raus aus den Büros, wieder zurück an den Herd, Kinder produzieren fürs Dritte Reich. Das waren also hier die erklärten Ziele. Und insofern brauchten die natürlich auch eine prominente Adresse hier, wie gesagt, am Karolinenplatz. Als nächstes haben wir hier, wenn wir rüberschauen, das heutige Amerika-Haus. Da saß der Schatzmeister der Partei. Und der hat also hier alle wesentlichen Geldströme der Partei sind hier in München zusammengeflossen. Franz Xaver Schwarz hieß der Mann, der also bis zum bitteren Ende hier der Partei zur Verfügung gestanden hat mit seinen Talenten, um eben natürlich die Finanzen der Partei am Fließen zu halten. Also hier kamen alle möglichen Klein- und vor allen Dingen Großspenden rein. Hier gab es die Spenden aus der Industrie und alles Mögliche. Alles lief über den Schreibtisch von Franz Xaver Schwarz. Also ein ganz, ganz wichtiger Mann eben auch für die Partei, die ja 1932, wir erinnern uns, kurz vor der finanziellen Pleite gestanden war. Und nur durch den glücklichen Umstand, dass die damaligen Schuldner also sozusagen die Schulden gestrichen haben, die Banken waren das vor allen Dingen, nur dadurch ist es Hitler letztlich gelungen, dann auch in die Reichskanzlerschaft einzusteigen. Dann haben wir noch ein wichtiges Gebäude, das war eine Zeit lang die Bayerische Lottozentrale auf der drübigen Seite, da ist heute wohl scheint es eine andere Firma drin und da saß das NS-Schiedsgericht, also innerhalb der Partei wurden strittige Fragen hier abgehandelt. Zu den strittigen Fragen gehörte unter anderem auch, ob man Ernst Röhm, den SA-Führer, nach seiner Ermordung 1934, ob der weiterhin als Parteimitglied zu führen war oder nicht. Und er ist hier dann von dem Walter Buch, der also das Schiedsgericht leitete, nachträglich aus der Partei noch ausgeschlossen worden. Er selber lag schon ermordet in Stadelheim im Gefängnis. Das ist jetzt hier der Karolinenplatz Nummer 5. Da gibt es jetzt seit neuestem eine Gedenktafel, die verweist auf die Niederschlagung der Münchner Räterepublik in den Maitagen 1919. In späteren Zeiten ist es hier sozusagen die allererste Anlaufadresse für Hitler gewesen, denn er zielte ja von Anfang an eben auf die wichtigen Leute aus den bürgerlichen Kreisen, auf die Geldgeber seiner Partei. Er selber brauchte natürlich auch fortlaufend Geld. Und ein glücklicher Umstand wollte es, dass die Frau Else Bruckmann, das ist die Frau von dem Verleger Hugo Bruckmann gewesen, dass die 1922 eine Veranstaltung im Zirkus Rhône besuchte, wo Hitler eben als Redner aufgetreten war. Und sie hat ihn anschließend hier in ihren wöchentlich abgehaltenen Salon eingeladen. Und dieser Salon war dadurch gekennzeichnet, dass sich hier alle möglichen wichtigen Leute, nicht nur aus Künstlerkreisen, Kulturschaffende, aber eben auch andere, hier eingefunden haben mit dem Bruckmanns. Also es war die allererste Kontaktadresse für Hitler und wie gesagt eben nicht im Westend bei irgendwelchen Arbeitern, sondern tatsächlich hier in den feinsten Verlegerkreisen. Also Bruckmann hier die allererste Adresse. Die beiden selber sind dann auch in der Partei mit Funktion bedacht worden, insbesondere Hugo Bruckmann, der dann eben das Reichspresseamt auch leitete. Also insofern eine ganz wichtige Adresse. Heute eben vom Sparkassenverband Bayern bewohnt. Am Übergang vom Karolinenplatz mit der wunderbaren schwarzen Stele zum Königsplatz finden wir jetzt hier seit 2014 ganz neu diesen weißen Kubus. Das NS-Dokumentationszentrum, jahrelang ist dafür gekämpft und gefochten worden. Es steht an der Stelle, wo in früheren Zeiten seit 1930 bis eben zum Untergang 1945 das Braune Haus war. Also das erste Gebäude hier in der Maxvorstadt, was die Nationalsozialisten bzw. Hitler selber noch persönlich gekauft hat. Und dann wurde in den Folgejahren wurden sehr rasch hier um diese beiden Plätze herum insgesamt 55 oder 56 Gebäude aufgekauft, die alle eben in den Dienst der Partei genommen wurden. Also angefangen von der Reichsleitung, der SS, SA und andere Unterorganisationen, die wir jetzt gerade schon kurz vorgestellt haben, NS-Frauenschaft, Deutsche Arbeitsfront und so weiter und so weiter. Also alle sind hier anfangs zentral in München aufgebaut und verwaltet wurden, gesteuert worden. Also das muss man sich hier auch klar machen, dass wir uns ja tatsächlich auf feinem Grund sozusagen bewegen. Was nicht mehr erhalten ist gegenüber vom Doku-Zentrum, da steht jetzt heute so ein kleines Wäldchen. Das ist die päpstliche Nunziatur, die hier früher gestanden war. Und der spätere Papst Eugenio Pacelli aus Italien war nicht nur ein großer deutscher Freund, sondern er war auch in gewisser Weise ein Versteher des Nationalsozialismus, hat hier viele, viele Jahre gelebt in München, viele Freundschaften geschlossen.
So, und jetzt stehen wir hier vor einem Sockel mit überwuchernder Botanik. Die meisten Münchnerinnen und Münchner, die werden wahrscheinlich hier vorbeigehen und würden wahrscheinlich gar nicht wissen, um was es sich da handelt.
Ja, das sind hier die beiden sogenannten Ehrentempel, die also zwischen diesen beiden identischen Bauten an der Arzestraße stehen. Das heißt also die beiden zentralen Parteibauten. Das ist einmal hier das, was die Engländer gern Hitler's Home nennen, fälschlicherweise, also eben der Dienstsitz hier in München, und auf der anderen Seite das Gebäude in gleicher Größe und Ausstattung, das ehemalige NSDAP-Hauptverwaltungsgebäude. Und dazwischen finden sich heute eben diese beiden wild überwucherten Sockel der Ehrentempel. Die wurden 1937 hier bei der feierlichen Einweihung nochmal extra präsentiert. In jedem dieser Aufbauten, die also umstanden waren, hier mit Säulen. Diese ganze Ehrenhalle war ja nach fünf Seiten offen, das heißt also zu den vier Himmelsrichtungen und zum Himmel hin offen. Und darin eingestellt waren dann jeweils acht Särge, die Heiligen der Partei sozusagen, oder auch die sogenannten Blutzeugen. Das waren also diejenigen, die 1923 bei dem Hitlerputsch ums Leben gekommen war. Und hier versteckt sich schon wieder die erste kleine Lüge sozusagen, Propagandalüge. Denn von Seiten der Nationalsozialisten waren also 15 Tote zu beklagen. Und da traf es sich glücklich, dass ein Kellner, der im Tambosi gearbeitet hat, gerade Feierabend hatte, als die Schießerei da vor der Feldherrenhalle losging. Der ist von einer Kugel tödlich getroffen worden. Und wie man die Familie dann noch dazu gebracht hat, möglicherweise mit Geld, ist er also dann diesen Heiligen der Partei mit einverleibt worden. Also so hat man aus symmetrischen Gründen sozusagen nicht die 15. Das wäre ein bisschen schwierig gewesen hier mit einem Leersarg. Man hatte also 16 und die sind hier aufgestellt worden. Es gab hier Tag und Nacht eine Wache. Und man darf nicht vergessen, und leider fehlt auch der Hinweis hier wiederum darauf, das war also das zentrale Heiligtum der NSDAP im gesamten Dritten Reich. Das heißt, jeder braune Parteigenosse sollte einmal in seinem Leben hier nach München pilgern und den Toten von 1923 aus der Zeit des Hitlerputsches seine Ehre erweisen. Das war die Funktion dieser beiden Ehrentempel. Damit war es natürlich 1945 vorbei, und 1947 sind dann diese Tempel auf Anweisung der Amerikaner gesprengt worden. Nicht ganz, wie man jetzt eben feststellen kann. Das hat damit zu tun, dass also das Fundament hier bis zu 13 Meter in die Tiefe reicht. Es sind eigentlich nur die Säulen umgefallen, und dann hat man es eben so gelassen, und seitdem wuchert hier die Natur fröhlich vor sich hin. Also wir haben jetzt hier zwei Biotope, die also die NS-Zeit gnädig überdecken. So, wir sind jetzt fast am Königsplatz. Die beiden zentralen NSDAP-Bauten befinden sich hier an der Arzestraße. Da haben wir auf der einen Seite eben hier den Dienstsitz von Hitler. Das ist heute die Staatliche Musikhochschule. Und auf der anderen Seite in der gleichen Größe, in der gleichen Ausstattung, haben wir eben die heutige Zentrale der Kulturinstitute in München. Das war also der Ort, wo die riesig große Parteikartei verwaltet wurde, mit neuester Technik übrigens aus Amerika, mit dem IBM-Lochkartensystem, also dem Vorläufer der heutigen Computer. Das Reich war ja in gewisser Weise auch modern, wenn man so will. Und die Kartei mit immerhin bis zu 11,5 Millionen Mitgliedern, das ist schon gewaltig, wenn man das mit den heutigen Volksparteien vergleicht. Da bringt es dann eine CDU zum Beispiel heute nur auf 450.000 Parteimitglieder. Bei der SPD sieht es sogar noch trauriger aus. Also man kann sagen, in früheren Zeiten, jeder siebte bis achte Deutsche damals ist Mitglied der Partei gewesen und noch viel mehr haben diese Partei gewählt. Das muss man leider auch feststellen. Aber alles in allem nicht mehr als 50%, denn bei der letzten regulären Wahl, die stattgefunden hat, brachte es die NSDAP tatsächlich auf unter 45%. Aber das hat eben ausgereicht, um die Demokratie auszuhebeln und tatsächlich dann das gesamte Staatsgefüge an sich zu reißen und eben entsprechend dann umzunormieren. Also diese beiden massiven Bauten, die eigentlich auch unter Sanierungsvorbehalt stehen, schon seit vielen Jahren, also da muss eine ganze Menge passieren. Gebaut für 1000 Jahre hat es früher geheißen und heute muss man feststellen, nach 70, 75 Jahren bröckelt hier an allen Ecken und Enden schon mächtig der Putz. Also das wird einer der beiden nächsten großen Baustellen in München sein, wenn hier die Sanierung in diesen beiden Hauptbauten der NSDAP tatsächlich dann losgeht.
So, wie man schon hört, sind wir jetzt auf dem Königsplatz, gehen auf Split.
Genau, der Königsplatz jetzt so, sozusagen als Abschluss hier unserer kleinen Tour rund um den Nationalsozialismus in München. 1933 hat man hier angefangen, den Platz für die Nationalsozialisten in Beschlag zu nehmen. Das heißt also, der ganze Platz, der heute ja wieder so wiederhergestellt ist, wie er im 19. Jahrhundert ausgeschaut hat, wurde damals mit Granitplatten ausgelegt als Aufmarschplatz. Wir dürfen nicht vergessen, hier die heiligen Toten der Partei zu ehren. Das war genauso wichtig, wie natürlich auch immer sich hier vor Hitler zu zeigen. Und deswegen wurde der ganze Platz mit diesen Granitplatten ausgelegt und blieb es bis in die späten 80er Jahre. Erst dann hat man sich darauf besonnen und wollte eben den Platz wieder zurückführen in die Gestalt des 19. Jahrhunderts und damit natürlich auch wieder ein bisschen ziviler machen, als es eben während der Nazi-Zeit gewesen war. Und heute haben wir eben natürlich weitere Bemühungen. Auch die schwer kriegszerstörte Glyptothek ist ja zurzeit in der Restauration, muss man sagen. Und wenn man da reingeht, dann sieht man eben auch ganz deutlich, was der von Deutschland angestiftete Krieg angerichtet hat, schließlich auch in München mit Beginn der Bombardierung und wie die Glyptothek heute von innen ausschaut. Da sind ja viele Schätze einfach verloren gegangen und all das hat eben mit der Zeit des Nationalsozialismus, mit dem Krieg zu tun. Und dass wir uns heute noch darum bemühen müssen, ist ja ganz klar. Es kann diesen Schlussstrich nicht geben, denn diese Zeit wirkt lange, lange nach und wird natürlich auch noch die nächsten Generationen beschäftigen, sicherlich auf eine andere Art und Weise, wie sie uns heute beschäftigt. Aber es ist einfach wichtig und notwendig, sich weiterhin mit dieser Zeit auseinanderzusetzen.
Auf den Spuren des Nationalsozialismus heißt der Rundgang mit Bernd Mollenhauer von Schauplatz München. Wenn Sie an einer Gruppenführung zu Themen wie Hitlers Jahre in München, der Hitler-Ludendorff-Putsch oder Widerstand im Dritten Reich interessiert sind, dann schauen Sie auf die Website www.schauplatz-münchen.de oder rufen an unter der Telefonnummer 01520 1954708. Ich wiederhole 01520 1954708. Das war die Sendung Bewegtes Lernen auf Lora München. Die Redaktion hatte Bernd Heckmeier, durch die Sendung führte sie Ingrid Schäffler. Uns interessiert Ihre Meinung zur Sendung. Anregungen, Kritik oder gerne auch ein positives Feedback schicken Sie bitte per Mail an kritik@lora924.de. Wir freuen uns über jede Rückmeldung.